Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf und bin ehrlich gesagt auch froh, dass auch Stefan diese Lösung mit gesehen und getragen hat, dass wir etwas mehr Zeit uns nehmen für den ersten Timotheusbrief. Es ist immer traurig, wenn man dann wichtige Aussagen der Schrift rasch übergehen muss und da über Dinge hinweggehen muss aus Zeitgründen, die eigentlich doch auch wert wären, ausführlicher behandelt zu werden. Und ich hoffe, dass wir mit dem heutigen Abend noch einmal etwas genauer eingehen können auf diesen dritte Kapitel des ersten Timotheusbriefes. Das kam das letzte Mal nur ganz kurz noch zur Sprache, was dort über den Ältestendienst gesagt ist. Und das wollen wir mit Gottes Hilfe doch etwas ausführlicher aufgreifen und dann bis zum Anfang des vierten Kapitels heute Abend das Wort betrachten. Dann wäre also die Aufteilung so, dass wir den Rest des vierten und des fünften Kapitels am Sonntag miteinander behandeln und mit Gottes Hilfe dann am Freitag das sechste Kapitel des ersten Timotheusbriefes. Ja, ich lese einfach mal den Anfang des dritten Kapitels von 1. Timotheus. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ja, wir haben ja gesehen, dass der erste Timotheusbrief eigentlich als eine Grundlinie hat, die Fürsorge Gottes auch für die gesunde biblische Gemeindeordnung, auch unter Bedingungen der Verführung, unter Bedingungen, wo eigentlich die normale, gesunde Lebensweise biblischer Gemeinden schon gefährdet ist. Ja, wir haben ja am Anfang gesehen, dass solche Irrlehren da auch in Ephesus schon eingedrungen waren, wo Timotheus im Auftrag von Paulus geistlich einfach für Gesundung sorgen sollte. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass also auch die Frage des Gemeindegebets und auch die Frauenfrage durchaus Fragen sind, die eben die geistliche Gesundheit einer biblischen Gemeinde ganz stark betreffen und damit auch die Abwehrkraft gegen Verführung. Und das ist auch etwas, was hier wirklich die Absicht des Geistes Gottes in diesem Brief ist, auch für örtliche Gemeinden Leitlinien zu geben, wie sie letztlich sich in einer Zeit der Verführung und der problematischen, verderblichen Entwicklungen geistlich stärken können. Und da spielt das Thema, das wir jetzt vor uns haben, auch eine ganz zentrale Rolle. Der Ältestendienst, der Aufseherdienst, wie er hier in diesem Abschnitt genannt wird, in der Gemeinde Gottes. Aufseherdienst, Episkopä ist das griechische Wort und es heißt eigentlich genau dasselbe wie Aufseher, nämlich jemand, der drauf schaut. Jemand, der nach dem Rechten sieht. Jemand, der den Überblick behält, der leitet, der dafür sorgt, dass diese Gemeinschaft der Gemeinde in den Ordnungen und Linien des Wortes Gottes wirklich auch lebt. Das ist eigentlich die Aufgabe, jetzt von diesem Wort Aufseherdienst her einmal verstanden. Der Aufseherdienst ist eine edle, eine vortreffliche Tätigkeit. Wir müssen hier bedenken, dass unter den damaligen Bedingungen der Aufseherdienst ein Opferdienst war. Ich weiß es auch von den russlanddeutschen Geschwistern, unter denen ich immer wieder sein darf. Die Ältesten in Russland waren letztlich diejenigen, die als allererstes Opfer der Verfolgung waren im Regelfall. Das heißt, wenn jemand bereit war, Ältestendienst zu tun, dann konnte er damit rechnen, dass er nach 3-4 Jahren irgendwann für 40 Jahre im Gefängnis verschwindet und nicht mehr herauskommt unter Umständen, nicht mehr lebt. Ja. Und trotzdem gab es in all diesen Gemeinden Brüder, die diesen Dienst getan haben. So ähnlich war es auch zur Zeit des Paulus. Ja. Das ist klar, wenn die Obrigkeit, wenn irgendwelche aufgeputschten heidnischen Menschenmassen gegen die Gemeinde etwas vorhatten, dann haben sie sich die Ältesten zuerst herausgegriffen. Und das heißt, das war kein Karrierejob. Das war nicht etwas für Leute, die gerne glänzen wollten, die gerne im Mittelpunkt stehen wollten, sondern es war eine Aufgabe für leidensbereite, reife Christen, die bereit waren, wirklich für den Herrn alles zu geben. Ja, das muss man wissen. Von unseren heutigen Bedingungen her hört sich das sonst ein bisschen falsch an. Ja. Also eine vortreffliche Tätigkeit, deshalb, weil sie wirklich mit großen Opfern verbunden war. Aber auch heute, wenn jemand wirklich diesen Dienst ernsthaft tut, ist es ein Opferdienst. Ist es ein Dienst, der auch Leiden mit sich bringt. Nicht Verfolgung bei uns, noch nicht jedenfalls, aber sehr wohl auch Leiden in dem Sinn, dass in einer Zeit des fleischlichen Christentums ein solcher Dienst nicht sehr gerne gesehen und angenommen wird. Ja, wir werden nachher sehen, warum. Jedenfalls in den Augen Gottes ist das etwas Wichtiges. Ja, in der Parallelstelle im Titusbrief, die wir nur ab und zu behandeln können, wird gesagt, das, was fehlt, sollte Titus in Ordnung bringen. Es waren keine Ältesten da in den Gemeinden. Und dementsprechend sah es auch geistlich sehr unordentlich aus dort. Ja. Und das sollte Titus in Ordnung bringen. Das heißt, es ist Gott wichtig, dass dieser Ältestendienst in einer biblischen Gemeinde getan wird. Und in gewissem Sinn gibt es keine biblische Gemeinde ohne Ältestendienst. Ist auch wichtig vielleicht zu sehen, weil viele ja auch aus kirchlichen Traditionen kommen, dieser Dienst der Aufseher oder Ältesten, wie er an anderer Stelle genannt wird, ist ein geistlicher Dienst, der vom Geist Gottes übertragen wird. Es ist also keine Frage von ordinierten Pastoren. Ja, Pastor heißt ja Hirte. Ja, aber das, was damit gemeint ist, das gibt es in der Bibel nicht. Irgendein angestellter Prediger, den eine Gemeinde von was weiß ich woher bezieht und der vielleicht gerade eben frisch aus dem Predigerseminar kommt und das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten hat und jetzt da Hirte sein soll oder Ältester, das passt überhaupt nicht mit den Gedanken Gottes zusammen, sondern das, was die menschliche Kirche daraus gemacht hat, ist einfach biblisch nicht haltbar. Ja? Es gibt also nicht nur einen Gemeindeleiter, sondern immer in der Bibel mehrere in einer örtlichen Gemeinde. Ja? Diese sind auch letztlich Gläubige aus dieser örtlichen Gemeinde, nicht welche Angestellten, die man alle 5 Jahre im Rotationssystem woanders hin versetzt. Das ist auch völlig nicht vereinbar mit den biblischen Ordnungen. Und dieser Aufseherdienst hat eine ganz große geistliche Bedeutung, wenn er eben in der richtigen Weise ausgeübt wird. Es gibt auch keine gewählten Ältesten in der Bibel. Ja? Also auch eine demokratische Wahl ist an sich nicht das, was die Bibel uns zeigt, sondern letztlich werden wir sehen, die Ältesten sind vom Heiligen Geist eingesetzt. Sie werden von Gott in diese Aufgabe berufen. Die Gemeinden sollen sie anerkennen, ja, sich ihrem Dienst auch unterordnen. Aber eine formale demokratische Wahl ist auch nicht das, was die Bibel da kennt. Also das nur mal, um auch diesen Dienst ein bisschen abzugrenzen gegen heutige Vorstellungen. Ja. Wir wollen ja alles nach dem Maßstab der Bibel messen. Also menschliche Einrichtungen innerhalb der Kirchen oder Gemeinden müssen letztlich von der Bibel her beurteilt werden. Und man kann eigentlich nur das festhalten und behalten, was wirklich mit dem Gedanken Gottes in der Schrift übereinstimmt. Alles andere hat letzten Endes keinen Bestand. Es ist Holz, Heu und Stroh und nicht Gold und Silber und edle Steine, um mal mit 1. Korinther 3 zu sprechen. Also dieser Aufseherdienst oder Ältestendienst oder Hirtendienst ist letztlich von Christus selbst, dem Herrn der Gemeinde, eingesetzt. Und letztlich steht hinter jedem berufenen Hirten der erhöhte Herr Jesus selbst. Er ist der oberste Hirte, so wird er genannt in der Stelle, die ich vielleicht auch als erstes mal mit uns lesen möchte, die auch den Dienst der Aufseher beschreibt, nämlich 1. Petrus 5. Dort werden die Aufseher als Älteste angesprochen. Diese beiden Begriffe sind austauschbar. Es wird dieselbe Gruppe von Brüdern beschrieben, die berufen sind, die Gemeinden zu leiten. Und da lesen wir, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Da ist wieder dieses Wort Aufsicht, das eben auch in 1. Timotheus 3 verwendet wird. Nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also dieser Hirtendienst soll ein Dienst sein, der freiwillig und von Herzen getan wird. Er soll nicht eine Machtposition bedeuten, ein Amt, so wie das in unserem bürokratischen Staat verstanden wird, mit dem also Ehre und Machtbefugnisse verbunden sind, sondern es soll der Dienst eines Hirten sein, und zwar eines Knechtes. Ja, der oberste Hirte ist im Himmel. Und ihm sind alle die Unterhirten, die Knechte, Rechenschaft schuldig über ihren Hirtendienst. Ja, er kann also niemals eigenmächtig geschehen. Es ist eine schlimme Sünde, wenn er letztlich geschieht, um das eigene Renommee oder womöglich sogar zur persönlichen Bereicherung sich da irgendwie selbst zu fördern, sondern es geht darum, alles zu tun, damit die Herde Gottes gesund wächst, dass sie geschützt ist vor Wölfen, vor Verführern, dass sie gute Weide hat und wirklich auch die nötige Ruhe hat, den Frieden hat, der zur geistlichen Erbauung dient. Dazu sollen diese Hirten Aufsicht üben, mit Hingabe, nicht indem sie über die Geschwister, die Gläubigen herrschen, sondern indem sie Vorbilder der Herde sind. Also auch das, ja, dieses Bild, letztlich der Leiter, der nach den Gedanken Gottes leitet, er soll vorangehen. Ja, er soll selbst das ausleben, was er auch von anderen erwartet, und soll als Vorbild leiten, nicht indem er von hinten Kommandos ruft, ja, sondern indem er selber dem Herrn nachfolgt, sodass die anderen Gläubigen das auch sehen und sich daran auch ein Stück orientieren können. Und eben nicht mit Zwang, ja, sondern durch Überzeugung, durch geistliche Überzeugung. Das wird also aus diesem Wort sehr deutlich, und es zeigt auch, dass dieser Hirtendienst eben kommt von dem obersten Hirten. Ja. Also jeder echte Hirtendienst und Aufseherdienst ist letztlich in Abhängigkeit von dem Herrn Jesus, im Auftrag des Herrn Jesus getan. Es ist ein Dienst am Herrn und ein Dienst an den Schafen, der Selbstlosigkeit und Demut und Sanftmut verlangt. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, auch noch ein Bibelwort mit hineinzunehmen in diese Betrachtung über den Ältestendienst, nämlich das Wort aus Apostelgeschichte 20, das interessanterweise ja der Apostel Paulus den Ältesten in der Gemeinde in Ephesus gesagt hat. Also genau der Gemeinde, in der nun Timotheus seinen Dienst tun soll. Damals war das ja eine Abschiedsszene. Der Apostel hat ein Stück gewusst, dass er diese Brüder so nicht mehr wiedersehen wird in diesem Leben. Und er hat geweissagt, letztlich prophetisch gesprochen über die Entwicklung in der nachapostolischen Zeit und hat hier auch nochmal ein deutliches Zeugnis gegeben, wie wichtig der Ältestendienst gerade auch in der heutigen Endzeit der Gemeinde ist. Ich lese Apostelgeschichte 20 ab Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, also wieder dieses Wort Aufseher, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Also hier wird die Verantwortung dieses Ältestendienstes noch einmal unter dieser Perspektive gesehen, dass die Gemeinde nicht in einem Schutzraum aufwächst und gerade in der nachapostolischen Zeit weniger als noch in der Apostelzeit, dass die Gemeinde nach dem Ratschluss Gottes letztlich auch der Prüfung ausgesetzt ist, dass Verführer, verführerische Lehren, verführerische Leute hineinkommen und versuchen, diese Herde zu zerstören, die Schafe zu rauben, wegzuziehen, die Herde zu zerstreuen und Opfer zu suchen unter den Schafen. Das ist etwas, das hat Gott zugelassen. Das ist etwas, das ist letztlich auch mit in den Absichten Gottes enthalten, dass die Gläubigen sich bewähren müssen. Ja? Bewährung in der Verfolgung und Bewährung in der Verführung. Beides sind Einflüsse von außen, die einen Gläubigen durchaus vom Kurs abbringen können, vom Herrn wegbringen können und wo es gilt, wirklich Treue zu erweisen und wo auch die Herzenshaltungen offenbar werden. Ja, die werden ja offenbar, wenn Prüfung kommt, wenn Druck kommt, wenn Schwierigkeiten kommen. Dann kommt es heraus, in welcher geistlichen Verfassung ein Kind Gottes ist. Und so lässt Gott es auch zu, dass diese Verführung kommt. Aber er, der Herr, hat auch Mittel verordnet, um dieser Verführung zu begegnen und seine Herde zu schützen. Das entscheidende Mittel ist das Wort Gottes. Das finden wir im letzten Vers. Ja. Das, was Paulus hier sagt, ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen. Ja. Dieses Wort, an dieses Wort müssen wir uns halten, wenn wir in der Endzeit unbeschadet durchkommen wollen. Ja. Das Wort allein, vor allem das Wort Gottes. Und doch ist auch der Hirtendienst, das sehen wir in diesem Wort ganz klar, mit eines der Mittel, die Gott gegeben hat, um die Gläubigen zu beschützen. Das liegt einfach auch daran, dass die geistliche Unterscheidungsfähigkeit nicht bei jedem Gläubigen gleich ausgebildet ist. Ja? Es gibt unreife Gläubige, junge Gläubige, die bestimmte Dinge noch gar nicht beurteilen können. Es gibt fleischliche, unmündige Gläubige, die vielleicht schon länger gläubig sind, die aber dennoch ein Stück geistlich stecken geblieben sind und auch Schwierigkeiten haben, verführerische, unbiblische Lehren oder Entwicklungen zu durchschauen. Und es gibt insgesamt einfach Entwicklungen, da braucht es geistliche Reife und eine besondere Gründung im Wort Gottes, damit man sie klar durchschauen kann. Aus all diesen Gründen hat Gott auch dafür gesorgt, dass die gereiften Brüder, die er als Älteste eingesetzt hat, dass sie den Auftrag haben, auch über der Herde zu wachen. Jeder Hirte muss das tun. Ja, ist interessant. Der Hirtendienst besteht eigentlich aus 2 Aufgaben. Das eine ist ein Wächterdienst und das andere ist ein Dienst der Ernährung und Versorgung. Ja, der Hirte muss über den Schafen wachen und muss dafür sorgen, dass niemand sie stiehlt oder raubt oder mordet. Sei es jetzt ein Mensch oder ein Tier, böse Einflüsse von außen muss er abhalten. Und der Hirte muss dafür sorgen, dass die Schafe alle Zeit die rechte Weide haben, dass sie rechtzeitig einen Bach oder ein Wasser finden, wo sie trinken können, wenn sie durstig sind, dass sie gesund bleiben durch gesunde Ernährung. Auch diese Sache ist die Aufgabe des Hirten. Und so ist es auch mit den Hirten der Gemeinde. Sie sollen durch die Verkündigung des Wortes, durch Lehre und Wortverkündigung und Ermahnung dafür sorgen, dass die Herde geistlich richtig ernährt wird. Und sie haben aber auch die Aufgabe, Abwehr abzuwehren, wenn da Verführungen, wenn verführerische Leute hineinkommen, um die Herde in irgendeiner Weise zu verleiten und ihr Schaden zuzufügen. Diese Aufgaben sind hier beide deutlich beschrieben, vor allen Dingen eben auch diese Wächteraufgabe des Hirten, dass hier über die Schafe wirklich gewacht werden muss, damit solche verführerischen Entwicklungen, falsche Lehren, auch Menschen, die andere abziehen, aus der Gemeinschaft, der Gemeinde wegziehen, dass das wirklich rechtzeitig erkannt wird und dass man auch den Einzelnen nachgeht, die da gefährdet sind. All das finden wir in diesem Wort. Und ich denke, das ist gut, wenn wir uns da einfach das auch im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt wieder nach 1. Timotheus 3 gehen und sehen, was für Eigenschaften sollen eigentlich diese Brüder haben, die da die Gemeinde beschützen sollen, die der Gemeinde vorstehen sollen. Das ist ein weiterer Begriff, der verwendet wird, vorstehen und die Aufseher sein sollen. Ja, was soll ein Aufseher für Eigenschaften haben? Das ist eigentlich das Hauptthema dieses Abschnitts in 1. Timotheus 3. Von der göttlichen Seite her werden die Aufseher vom Heiligen Geist eingesetzt und bestimmt und haben auch eine Gnadengabe. Aber von der menschlichen Seite her, damit die Gemeinde das erkennen kann, ist es auch wichtig, dass bestimmte Eigenschaften vorhanden sind, die diese Diener Gottes aufweisen sollen. Ja. Und da ist die erste Eigenschaft, untadelig zu sein. Nun, das ist auch eine Sache, die kann missverstanden werden. Untadelig heißt nicht perfekt, vollkommen, im Sinn sündloser Vollkommenheit. Das sind wir alle nicht. Ja. Untadelig, wörtlich gesehen, heißt das Wort jemand, der nicht angetastet oder angegriffen werden kann. Zum Beispiel wegen eines offen anstößigen Verhaltens, wegen moralischer Vergehen. Jemand, der also über moralische Tadel erhaben ist. In Titus 1, Vers 6 wird ein ähnliches Wort gebraucht. Jemand, der frei von Vorwürfen ist, dem keine Beschuldigungen zur Last gelegt werden können. Also, das heißt, ernstliches Fehlverhalten, das in den Augen der Menschen moralisch disqualifiziert, darf sich ein Ältester nicht leisten. Ob das jetzt falscher Umgang mit Alkohol ist, ob das jetzt Schulden sind, ob das jetzt zum Beispiel schlechte Behandlung von Untergebenen ist. Solche Dinge sind etwas, was eigentlich einen Ältesten disqualifiziert. Er hat untadelig zu sein in dem Sinn, dass er einfach frei ist von solchen ernsteren moralischen Verfehlungen, die einfach auch in den Augen der Geschwister und in den Augen der Menschen außerhalb einen solchen Leitungs- und Aufseherdienst im Grund eben unmöglich machen. Ganz wichtig, die untadeliche Haltung auch im Verhältnis zu seiner Frau. Er muss Mann einer Frau sein. Und ich denke, das zeigt also auch, dass er eben einfach seiner Frau in untadeliger und völliger Treue anhängt und nicht in irgendeiner Weise dazu neigt, zu flirten, irgendwelche leichtfertigen Beziehungen zu anderen Frauen zu unterhalten. So etwas würde im Ältestendienst völlig disqualifizieren. Ja. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Jeder Ältestendienst bedeutet auch Seelsorgedienst. Und gerade da muss man sehr wachsam sein, dass man nicht in irgendeine falsche, vertrauliche Beziehung zu irgendwelchen Schwestern in der Gemeinde kommt. Das heißt auch, dass ein Ältester zum Beispiel normalerweise nicht Seelsorgegespräche allein mit einer Frau halten sollte, sondern da sollte immer ein anderer Bruder oder eine Schwester oder die eigene Ehefrau dabei sein. Und es gibt noch so manche andere Dinge, die heute etwas vernachlässigt werden. Ja, zum Beispiel irgendwelche Begrüßungsküsschen zwischen Männern und Frauen sind aus meiner Sicht zum Beispiel auch unangebracht. Ja, und falsche Vertraulichkeit ist auch eine Gefahr. Ja, eigentlich sollte eben der Älteste eben nur für seine Frau als Mann da sein. Und da gibt es natürlich schon vielleicht alleinstehende Frauen, die auch so ein bisschen Betreuung sich wünschen. Und da muss man heilige Grenzen einhalten. Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig und wird hier auch deutlich angesprochen. Nüchtern, besonnen, anständig. Diese Charaktereigenschaft der Nüchternheit und Besonnenheit wird eigentlich immer wieder hervorgehoben, auch im Titusbrief. Und das bedeutet, dass es jemand ist, der sich nicht leicht von Gefühlen leiten lässt, von Impulsen irgendwelcher Art, sondern dass das jemand ist, der sozusagen bewusst unter der Leitung des Heiligen Geistes seine Gedanken und Gefühle unter Kontrolle, unter Zucht hält. Ja? Das ist eine ganz wichtige Sache. Jemand, der rasch emotional reagiert, jemand, der zu Fehlurteilen neigt, jemand, der sich zum Beispiel durch Mitleid oder durch Sympathie und Antipathie verleiten lässt, der taugt eigentlich nicht für Ältestendienst. Ja? Also man muss in der Lage sein, verschiedenste Dinge, seien es zum Beispiel persönliche Angriffe, Krisenentwicklungen, die sich unter Umständen recht rasch und dramatisch in der Gemeinde äußern können, nüchtern geistlich zu filtern und zu beurteilen. Ja? Also ein Ältester muss sein wie ein Kapitän auf der Brücke. Ja? Wenn da die Meldung kommt, die Maschine ist ausgefallen und Wasser läuft ein, ja, dann darf der nicht sagen, Moment, ich steige mal runter von der Brücke und verstecke mich irgendwo, sondern er muss einfach den Überblick behalten und nüchtern bleiben und sehen, was ist jetzt richtig. Ja? Um das mal einfach so als ein Beispiel zu sagen. Ja, besonnen heißt auch selbstbeherrscht, heißt auch, dass jemand immer vom geistlichen Verstand her geleitet ist und nicht von irgendwelchen anderen Impulsen fehlgeleitet werden kann. Nüchtern, ein ganz verwandtes Wort, das Gegenteil von Trunkenheit, dass man sich nicht von Gefühlen überwältigen lässt, dass man zum Beispiel auch nicht, wenn jetzt irgendeine Seelsorgesituation ist, ein großes Problem, irgendeine Seite schildert mit viel Tränen und in bewegten Worten, wie böse der andere war, ja, und dann lässt man sich ganz leicht dazu drüber sagen, du hast recht, dem werde ich es mal zeigen, ja, und hat die Grundregel vergessen, immer auch die andere Seite hören, ja. Vorsicht, Vorsicht, ja. Und dann sieht man es nämlich von der anderen Seite und plötzlich merkt man, oh, ja, so wie ich das am Anfang gedacht habe, ist es ja gar nicht, ja. Und da, diese Nüchternheit gehört auch mit dazu, auch dass man sich nicht eben von irgendwelchen frommen Verführungen, Enthusiasmen verleiten lässt, sondern auch da immer vom Wort Gottes her urteilt und prüft und sich nicht mitreißen lässt. Das gehört also da stark auch mit dazu. Anständig, gastfreundlich, also es muss auch jemand sein, der Freundlichkeit übt, der auch gerne Gäste aufnimmt. Das war früher vor allen Dingen wichtig, weil ja die ganzen Mitarbeiter im Reich Gottes, ob das jetzt Boten waren oder verkündigende Brüder, die konnten ja nicht irgendwo in einem Hotel unterkommen, ja, sondern es war nötig, dass diese Brüder eben aufgenommen wurden. Das war zunächst mal sicher die hauptsächliche Aufgabe der Ältesten, dass sie solche dienenden Brüder in ihr Haus aufgenommen haben und sie versorgt haben. Und auch das war ein wichtiger Dienst im Reich Gottes. Und jetzt kommen einige abgrenzende Eigenschaften, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig. Das ist sicher auch im übertragenen Sinn gemeint. Also jemand, der versucht, Probleme mit dem Holzhammer zu lösen, ja, ist im Ältestendienst fehl am Platze. Ja. Da braucht es Sanftmut, Geduld, Demut, dass jemand lernt, in Schwierigkeiten erstmal zu beten, statt mit der Faust auf den Tisch zu hauen, ja, was viel einfacher wäre, ja, aber einfach nicht geistlich richtig ist. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Ich denke, das bedeutet einfach, dass man aus seinem geistlichen Dienst eine Einnahme- und Gewinnquelle macht. Das ist etwas besonders Schandbares. Sondern gütig. Gütig heißt einfach für andere das Beste wollen. Das Gute des anderen im Sinn haben. Ja, so sollten wir sein im Umgang miteinander. Und vor allem Ältesten ist es besonders wichtig, dass er wirklich aufrichtig für alle Gläubigen ihr Bestes im Sinn hat. Ja, nicht, dass er da irgendwo parteilich wäre. Nicht streitsüchtig. Ja, wenn wir uns Mose ansehen, den Leiter des Volkes Israel, ja, wenn wir uns an die Situation erinnern, als Miriam und Aaron, seine beiden engsten Verwandten und Mitarbeiter, anfangen, einen Aufstand gegen ihn anzuzetteln und sagen, wieso redet Gott nur mit Mose? Gott redet doch auch mit uns. Erinnert euch vielleicht an diese Sache. Ja? Da wurde Und ich denke, das ist bei allen Brüdern der verantwortungslos. Sie werden durch fleischliche Leute angegriffen. Sie kommen in Intrigen hinein. Es gibt Leute, die missgönnen ihnen ihre Aufgabe, die Verantwortung, die Autorität, die sie vielleicht auch haben. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht mit gleicher Münze zurückzahlt. Ja. Mose war demütig und sanftmütig. Er hat es ertragen und er hat dann im Endeffekt, als Gott eingegriffen hat und für seinen Knecht gestritten hat, hat er gebetet, Herr, heile sie doch, ja, seine Schwester. Das war wahre Sanftmut und Demut. Und ich denke, diese Gesinnung braucht auch jeder Älteste. In dem Moment, wo ein Ältester streitsüchtig ist, haben wir nur Streit in der Gemeinde. Ja. Es ist also ein ganz großes Problem. Das darf nicht der Fall sein. Nicht geldgierig. Ich denke, hier geht es mehr darum, dass er auch in seinem Beruf nicht nach dem vielen Geld streben darf. Ja, es ging vorher darum, dass er seinen geistlichen Dienst nicht zu einer Einnahmequelle zur Bereicherung missbraucht. Und hier geht es darum, dass er insgesamt nicht habgierig ist, sondern freigebig, so wie das ja alle Gläubigen sein sollten. Er sollte ein Vorbild sein im Umgang mit seinen Finanzen. Und jetzt kommt dieser auch ganz wichtige Punkt, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Ja, das ist in der heutigen Zeit wirklich schwierig. In der heutigen Zeit, wo die Schulen leider miterziehen, unsere Kinder, und da ein ganz anderer Geist hineinkommt, auch in christliche Familien, ja. Selbstverwirklichung, Auflehnung. Aber trotzdem gilt der Bewährungsboden und der Anfang auch für solch ein Dienst bedeutet, dass man sich bewährt in der eigenen Familie, im eigenen Haus. Und dass man diesem Haus lernt, gut vorzustehen. Ja, das heißt, dass man gute geistliche Leiterschaft übt gegenüber der eigenen Frau und besonders auch gegenüber den Kindern. Und hier geht es auch darum, dass die Kinder sich wirklich unterordnen, dass sie in einem gewissen Anstand auch leben. Das ist wichtig als Frucht, damit jemand wirklich als Leiter auch in der Gemeinde die Voraussetzungen hat. Ja. Ich denke, das ist heute, wie gesagt, eine besonders schwierige Sache. Ja. Und doch, denke ich, ist es ganz wichtig, dass im Grunde jeder Bruder, egal ob er nun Ältester wird oder nicht, oder werden will oder nicht, sollte gerade auch in dem Punkt sehr darauf achten, dass er diesen Punkt wirklich ernst nimmt. Das heißt auch, dass die Väter sich um die Erziehung der Kinder in ausreichender Intensität kümmern müssen. Ja? Das ist auch eine Schwierigkeit bei der beruflichen Belastung, die man normalerweise hat. Und doch, Gott möchte das so und das ist ganz wichtig. Wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also Lebenspraxis, geistliche Lebenspraxis ist ganz wichtig als Grundlage für den Ältestendienst. Bewährung im Alltag. Ja, nicht, dass man sagt, ich habe die Bibelschule besucht und habe jetzt einen Magisterabschluss oder den Doktor der Theologie. Das ist überhaupt nicht gefragt. Ja? Sondern Christusnachfolge und jahrelange Bewährung in der Praxis. Das ist das, was Gott möchte für einen solchen Dienst. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Der Satan ist gefallen wegen seines Hochmuts. Ja? Also Aufgeblasenheit ist eine große Gefahr. Und es gibt viele Gemeinden, jetzt gerade, sag mal, in dem modernen evangelikalen Bereich, wenn da sich jemand bekehrt hat und ein bisschen geistliches Interesse zeigt, dann stürzt man sich auf ihn und befördert ihn gleich in Aufgaben, die er überhaupt noch nicht machen kann und überfordert die Leute, dass dann unter Umständen sie geistlich wirklich auf der Strecke bleiben. Ja, also das ist weise zu sehen, dass ein Neubekehrter nicht mit solchen Aufgaben betraut werden darf. Und schließlich auch sollten die Ungläubigen auch ein gutes Zeugnis haben, weil ja eben, wie gesagt, die Gemeinde stark auch von der Person der Ältesten her beurteilt wird und auch in der Öffentlichkeit eben angesehen ist. Das waren also diese geistlichen Kriterien, die wichtig waren für Älteste, für Brüder, die diesen Dienst tun. Und ich denke, es ist nochmal wichtig, anhand von Apostelgeschichte 20 zwei Seiten dieses Ältestendienstes noch einmal hervorzuheben. In Apostelgeschichte 20 lesen wir auf der einen Seite am Beispiel des Paulus, wie wichtig die Lehre für die Fürsorge der Herde ist. Ich lese nochmal das, was Paulus über seinen Dienst der Lehre unter den Ephesern gesagt hat. Apostelgeschichte 20, ab Vers 20, da sagt er ja, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Also Paulus hat gelehrt und verkündigt. Und er hat es intensiv getan. Er hat es bei allen Gelegenheiten getan. In den Gemeindeversammlungen und auch in den Privathäusern hat er verkündigt und gelehrt. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe auch der Ältesten, dass sie, sei es durch Wortverkündigung in der Gemeinde, sei es auch durch persönliche Gespräche, Unterredungen, Belehrungen, dass sie in der Lehre und in der Wortverkündigung dienen, dass sie den Gläubigen ein Verständnis vermitteln von Gottes Wort, von Gottes Willen für ihr Leben. Und wir sehen das dann auch noch einmal dieser Verantwortung in den Versen 26 und 27, wo Paulus sagt, darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also hier ist auch nochmal eine Verantwortung gezeigt, dass wir nämlich nicht nur das verkündigen, was den Christen, den Zuhörern in der Gemeinde besonders gut gefällt. Das ist eine ganz große Gefahr, die gerade heute in vielen, vielen Gemeinden eine große Not bildet. Man verkündigt das, was gut ankommt. Ja? So Leute wie Rick Warren oder Bill Hybels, ja, die Gemeindewachstumsexperten, sagen, predige nur das Positive, predige nur die Vorteile des Christentums. Ja? Dann kommst du an, dann hast du die Leute auf deiner Seite und sie werden dir gerne zuhören. Ja, und sie werden wiederkommen. Und das ist im Grund eine ganz ernste Sünde. Ja. Wir müssen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Auch die Dinge, die unangenehm sind. Wir müssen auch gegen Sünde predigen, denn die Bibel selber predigt gegen Sünde. Ja. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen, auch wenn wir genau wissen, der oder jener in der Gemeinde, der nimmt jetzt Anstoß. Ich habe auch schon solche Verkündigungen halten müssen. Das ist nicht ganz einfach, wenn man genau weiß, das, was du jetzt sagst, ja, damit trittst du jemand gewaltig auf die Füße. Vielleicht jemand, den du schätzt und gern magst, aber es hilft ja nichts. Ja. Die Wahrheit des Wortes muss kompromisslos verkündigt werden. Und hier haben die Verkündiger eine heilige Verantwortung. Paulus verweist hier auf Hesekiel, verweist hier auf diese Stelle, wo der Prophet Hesekiel vom Herrn den Auftrag bekommt, als ein Wächter das Volk Gottes zu warnen und wo Gott ihm sagt, wenn du sie nicht warnst, dann ist ihr Blut auf deinem Haupt. Dann bist du verantwortlich, dich werde ich zur Rechenschaft ziehen, wenn sie verderben und untergehen, weil du hast sie nicht gewarnt. Wenn du sie aber warnst und sie wollen nicht hören, dann ist ihr Blut auf ihrem eigenen Haupt. Das heißt, sie sind selber schuld, wenn sie dann zugrunde gehen. Ja? Und das greift Paulus hier auf. Ich bin rein von aller Blut. Das heißt, ich habe meine Verantwortung erfüllt. Ich habe euch gesagt, ja, ich habe euch nicht den breiten Weg gepredigt, sondern den schmalen Weg. Ja, das kann man vielleicht so ganz kurz sagen. Ja, und das müssen wir auch heute tun. Ja, und wehe der Gemeinde, die sagt, wir wollen Älteste, die uns das predigen, was uns gefällt. 2. Timotheus 4. Ja, die sich Lehrer aufhäufen, die ihnen das sagen, was sie gerne hören möchten. Ja, das führt ins Verderben. Das ist der breite Weg. Ja? Wir dürfen dankbar sein, wenn wir noch Brüder haben, die kompromisslos und klar die unverkürzte Wahrheit der Bibel verkündigen. Und dafür müssen wir auch beten. Ja? Denn das wird immer schwieriger und der Teufel will solchen Brüdern auch den Mut rauben, die Kraft rauben, so etwas zu tun. Ja? Es ist ganz wichtig, dafür zu beten. Da muss nur ein solcher Verkündiger in irgendeine verborgene Sünde hinein gelockt werden, die er nicht richtig bereinigt. Wisst ihr, was er dann macht? Dann meidet er die heiklen Themen und fängt an, drumherum zu predigen. Ja? So kann der Teufel Leute ausschalten, wenn man nicht aufpasst. Und da muss man auch wirklich für solche Brüder beten, dass der Herr sie bewahrt und dass sie gestärkt werden.
Ja.
Lehre, Wortverkündigung, ein ganz, ganz wichtiger Dienst in örtlichen Gemeinden, der eben hauptsächlich auch von den Ältesten zu tun ist, sicher, wenn es möglich ist, auch noch von anderen Brüdern, aber sie haben die Verantwortung für diesen Dienst. Und die andere Seite, die finden wir eben auch in Apostelgeschichte 20 vorbildlich, und das ist die Ermahnung. Die Ermahnung, wir lesen das ja, darum wacht und denkt daran, Vers 31, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Ermahnung, allein schon das Wort löst bei manchen vielleicht so ein bisschen ein Kribbeln aus, ja, das mag man nicht so gerne. Ja, wer mag schon gerne ermahnt werden? Ja, das geht los bei den Eltern, da hat man das auch nicht gerne gehabt, wenn sie einen ermahnt haben. Ja. Aber die Bibel zeigt an verschiedenen Stellen, dass Ermahnung etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Ermahnung heißt eigentlich Zuspruch. Ja, das ist auch ein schönes und interessantes Wort. Das bedeutet eigentlich Zuspruch. Und je nachdem, wie die Situation aussieht, kann das übersetzt werden mit ermahnen, ermutigen oder trösten. Ja? Der Leidende, für den bedeutet Zuspruch, dass er getröstet wird. Der, der auf dem sündigen falschen Weg ist, für den bedeutet Zuspruch, dass er ermahnt werden muss. Und der, der etwas verzagt war, das war auch bei Timotheus selber der Fall, der sich nichts zugetraut hat und dem Herrn zu wenig zugetraut hat, für den bedeutet Zuspruch, Ermunterung, Ermutigung. Alles drei ist in diesem schönen Wort enthalten, das wir in der Bibel finden. Es wird meistens mit ermahnen übersetzt, aber an manchen Stellen könnte man auch ermuntern mit dazu übersetzen. Ja? Ist das also auch mit drin? Ja, aber dieser Zuspruch, dieser ganz persönliche Zuspruch, der zugeschnitten ist auf die persönliche Lebenssituation, das gehört zu einem gesunden Gemeindeleben dazu. Ja? Also Lehre ist wichtig, Verkündigung des Wortes ist ganz wichtig, ohne das geht es überhaupt nicht, aber Lehre ist nicht das Einzige. Sondern es braucht Hirten, die dem einzelnen Gläubigen nachgehen, die mit ihm reden, wie sieht es in deinem Leben aus? Wie setzt du das Wort um? Wo sind die Probleme in deiner Nachfolge? Das ist ja etwas, das wollen viele moderne Gläubige gar nicht dulden. Die sagen sich, ja, wer redet mir denn rein in mein Privatleben? Habt ihr das Wort Privatleben schon mal in der Bibel gelesen? Ja? Wisst ihr? Das ist eine ganz problematische Sache. Auf der einen Seite ist es ganz klar, es gibt da auch falsche Linien. Es gibt in der Charismatik und auch woanders manchmal sogenannte Älteste und Hirten, die haben sich in einer ganz unbiblischen, diktatorischen Weise in das Leben der Gläubigen eingemischt, haben sie dirigiert bis dahin, dass sie ihnen vorgeschrieben haben, was für einen Beruf sie wählen sollen, wen sie heiraten sollen und so weiter und so fort. Mit katastrophalen Konsequenzen. Ja, das ist natürlich nicht gemeint. Aber auf der anderen Seite, wenn Gläubige es nicht zulassen, dass gereifte Brüder, die der Herr da eingesetzt hat, auch ihnen etwas sagen, auch ein Stück zum Beispiel sagen, du hör mal, wie du vielleicht mit deinem Geld umgehst, dass du jetzt dich verschuldest hoch, um ein Haus zu kaufen, das ist problematisch, prüf das mal vor dem Herrn, ja. Das ist auch anstößig vielleicht sogar, gewisse Dinge. Ja? Wenn wir so etwas nicht zulassen, dann sind wir auf einem ganz gefährlichen geistlichen Weg. Ja? Wir müssen bereit sein, Korrektur auch durch Älteste anzunehmen. Der Hirte muss das Ganze der Gemeinde im Auge haben, aber er muss auch den Einzelnen im Auge haben. Das ist eine große Herausforderung. Ja? Wir merken das bei uns in der Gemeinde, wo wir 8 Brüder sind und über 100 Geschwister, die da kommen, ja. Und wir müssen dem Herrn immer wieder sagen, wir haben nicht diesen Überblick und können viele Dinge gar nicht wirklich mithelfen und mitbeurteilen, weil wir viel zu wenig Einblick haben. Ja. Da gehört auch viel Zeit und Kraft dazu. Gespräche mit den Einzelnen und eben aber auch die Bereitschaft, sich dafür zu öffnen und ehrlich zu sagen, ich habe da ein Problem, Bruder. Ja. Aber das ist auch eine ganz große Hilfe. Ich lese mal einfach ein paar Worte dazu vor. 2. Korinther 13, Vers 11, wo Paulus das auch anspricht bei den Korinthern. Und da sagt er, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, Lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. 1. Thessalonicher 5, auch eine ganz wichtige Stelle über den Ältestendienst übrigens. Da lesen wir dann Vers 11 bis 13. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Also es sollte auch untereinander so sein, dass man aufeinander achtet, dass man sich gegenseitig ermuntert und auch, wenn es nötig ist, ermahnt und erbaut. Und dann Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Das ist sehr realistisch, ne? Also hat es auch Spannungen gegeben. Da hat es auch gegeben schon, dass Gläubige gesagt haben, was hat mir der Älteste da drein zu reden? Ja? Den kann ich überhaupt nicht brauchen, weil er mich zurechtgewiesen hat. Ja? Und Paulus durch den Geist Gottes sagt hier, erkennt doch solche an, die diese Arbeit tun. Seid dankbar, wenn euch jemand zurechtweist. Wisst ihr, was das braucht? Das braucht Demut. Dass ich mir sage, wenn ich nicht jemand hätte, der mich auch zurechtweisen kann, ich würde sonst wo landen und große Fehler machen und Schaden anrichten. Ja? Nicht, dass man meint, ich komme schon selber alleine zurecht. Ja? Das ist eine hochmütige Haltung. Das stimmt so nicht. Wir sind alle Glieder eines Leibes, wir brauchen einander und wir brauchen auch diese Brüder, die uns im Herrn vorstehen und uns zurechtweisen. Und wir sollen sie lieben und achten und uns auch ihnen unterordnen, nicht sklavisch, nicht blind, natürlich nicht, immer an der Bibel geprüft. Ja? Aber wir sollten dankbar sein, wenn auch da Hinweise oder Ratschläge kommen und sie sehr genau prüfen. Noch ein weiteres Wort, Hebräer 13, Vers 17, das wir sicher auch kennen. Da sagt die Bibel, gehorcht euren Führern und folgt und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ja, also widerspenstige Schafe, die haben es nicht gut. Ja, das schadet ihrem eigenen geistlichen Leben, wenn sie sich gegen diesen Hirtendienst sträuben. Ja. Und auf der anderen Seite wird hier auch nochmal die Verantwortung der Ältesten aufgezeigt. Sie werden einmal Rechenschaft ablegen über die Seelen, die ihnen anvertraut wurden. Ja. Das ist also auch eine ganz ernste Sache. Ja, also dieser Ältestendienst, Lehre, auf der einen Seite Ermahnung, persönliche Ermunterung, auf der anderen Seite ist ganz wichtig für geistliches Gemeindeleben. Gerade in der heutigen Endzeit hängt sehr, sehr viel dran, dass wir geistlich gesinnte Älteste haben, die wirklich dem Herrn dienen, die Mut haben, gegen die Zeitströmungen und Irrlehren noch anzugehen, die bereit sind, auch Spannungen in der Gemeinde zu riskieren, um für die Wahrheit Gottes einzustehen. Und solche Brüder sind heute nicht mehr sehr häufig. Und das ist auch ein Gebetsanliegen. Ich möchte noch kurz auf den Dienst der Diakonen eingehen. Der wird in den Gemeinden oft wenig beachtet. Wir finden hier doch auch einiges über die Diakone, was ich auch lesen möchte ab Vers 8. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel im Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn streben. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Diakone waren also Diener, das ist das griechische Wort Diakonos, und sie waren letztlich auch Helfer der Ältesten, waren dazu gedacht, verschiedene praktische Aufgaben auch im Zusammenhang mit der Unterstützung der Gläubigen, Hilfeleistung zu organisieren, darüber auch die Aufsicht zu haben oder das zu tun. Wir sehen das ja im Beispiel von Apostelgeschichte 6, wo es da um die Speisung der Bedürftigen ging. Solche Aufgaben waren das, aber das sind sicher noch jede Menge andere genannt. Und es ist gut, wenn es dafür auch geistlich gesinnte Brüder gibt, die diese Gnadengabe des Dienens haben. Römer 12 ist die ja angesprochen, ja. Und die dann auch solche Dienste tun, ob sie nun eingesetzt sind oder nicht. Das ist dann noch eine andere Frage, die von Gemeinde zu Gemeinde entschieden werden muss. Aber wir sollten eigentlich alle mitbeteiligt sein, diakonische Dienste zu tun und dem Herrn da zu dienen. Ja, nun möchte ich weitergehen zu den letzten Versen des dritten Kapitels. Das ist ein Stück weit das Zentrum des ersten Timotheusbriefes, der Mittelpunkt, auch das, was die Absicht dieses Briefes besonders charakterisiert. Wir lesen hier: Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ja, also hier kommen wir zum Mittelpunkt der Absicht des Paulus, die hier gezeigt wird, damit Timotheus und damit wir wissen, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Das Haus Gottes ist der Tempel Gottes. Ja, das ist immer schon im Alten Testament, wenn da heißt, das Haus Gottes, das war der Tempel. Der Wohnort des Heiligen Gottes, der Offenbarungsort des Heiligen Gottes. Und das betont ja Paulus immer wieder, auch schon im ersten Korintherbrief lesen wir, dass ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Ihr seid ein Tempel, ein heiliger Tempel im Herrn. Und genau diese Wahrheit stellt Paulus auch hier dem Timotheus vor. Und es geht darum, wie verhalten wir uns richtig im Haus Gottes. Wir wollen uns daran erinnern, dass es dafür im alttestamentlichen Haus Gottes ganz ausführliche Anweisungen gab. Ja, wenn wir nur an das Buch Levitikus denken, 3. Mose, 2. Mose, ja, immer wieder finden wir solche inspirierten Anweisungen. Und hier geht es darum, wie dienen wir Gott in der Gemeinde Gottes. Und nun auch eine ganz wichtige Aussage, die mir immer wieder wichtig ist, auch im Hinblick auf die Endzeitverführungen, in denen wir stehen. Die Gemeinde Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Im Grunde ist es ein bisschen ein seltsamer Begriff, ja? Denn wie können Menschen, wie kann eine Gemeinde eine Grundfeste sein? Aber hier ist, denke ich, Folgendes gemeint. Letztlich, die Wahrheit Gottes ist ja auf immer im Himmel feststehend und gegründet. Aber Gott möchte, dass die Wahrheit von dem Herrn Jesus Christus auch hier auf der Erde bekannt wird und beständig verkündigt wird. Und die Gemeinde ist das Fundament auf der Erde, das feste Fundament, das die Wahrheit Gottes festhält. Heute leben wir in einer Zeit, wo die Wahrheit Gottes, die Bibel, von über 90% der Menschen verspottet und verachtet wird und geleugnet wird. Wo die Menschen jeder Lüge und jeder Dummheit nachlaufen, jeder Modetorheit, jedem Geistheilertrend, jedem spirituellen Verführungstrend, aber die Wahrheit Gottes ist verachtet und mit Füßen getreten. Und es gibt im Grunde auf der ganzen Erde nur letztlich die Gemeinde Gottes, die Wahrheit festhalten soll, verbreiten soll, die wie ein Leuchtturm in der Finsternis diese Wahrheit auch ausstrahlen und bezeugen kann und soll. Und das ist hier so deutlich gesagt. Wir müssen feststehen zu der Wahrheit. Ja, wir haben den Auftrag, diese Wahrheit Gottes, das Wort Gottes, das Evangelium, unbeirrt festzuhalten, egal wie stark der Wind des Zeitgeistes und Weltgeistes daran rütteln will und dieses Licht auslöschen will. Wir sollen es festhalten, wir sollen es weiter bezeugen und verbreiten, bis der Herr wiederkommt. Ja, und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Deswegen diese ganzen Kämpfe um Irrlehren, um falsche Lehren, um die Verwässerung des Wortes, um moderne Bibelübersetzung. Letztlich steckt genau das dahinter. Ja? Der Teufel weiß ganz genau, die Gemeinde ist berufen, die Wahrheit Gottes zu verteidigen, festzuhalten. Und wenn er die Gemeinde dazu bringt, die Wahrheit Gottes preiszugeben, dann ist sie selber irreparabel geschädigt und die Welt hat großen Schaden davon. Ja? Denn wer soll das Evangelium und die Wahrheit Gottes verkündigen, wenn nicht wir? Ja? Das heißt also, hier tobt ein großer geistlicher Kampf. Ja? Der Feind will diesen Pfeiler und diese Grundfeste der Wahrheit zerstören, will die Gemeinde dazu verleiten, die Wahrheit Gottes ein Stück preiszugeben und dafür seine Lügen anzunehmen. Und die Gemeinde muss darum kämpfen. Das ist Judas 3. Dass ihr kämpft für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Das ist eine ganz ernste und wichtige Aufgabe, gerade in dieser letzten Zeit. Und darum ging es auch bei Timotheus. Es waren damals schon Irrlehrer und Irrlehren in die Gemeinde eingedrungen, die diese Wahrheit geleugnet haben. Und deshalb wird hier nochmal das Zentrum dieser Wahrheit auch deutlich gemacht in Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Wir lesen ja am Ende des ersten Timotheusbriefes die Warnung vor der Gnosis. Dort, wo hier steht Erkenntnis, die sogenannte Erkenntnis in 6, Vers 20, da steht im Griechischen Gnosis. Und das war eine satanische, üble Irrlehre, die sich damals schon begonnen hatte, in den Gemeinden zu verbreiten. Eine Irrlehre, die letztlich auf der heidnischen Philosophie beruhte und die lehrte, der Mensch könne erlöst und errettet werden durch Erkenntnis. Die Gnostiker haben also gelehrt, dass jeder Mensch oder zumindest jeder berufene, auserwählte Mensch einen göttlichen Funken in sich habe, ein göttliches Licht. Und es komme nun darauf an, durch rechte Erkenntnis dieses göttliche Licht in sich zu erkennen und Gott zu erkennen. Wenn man Gott erkannt hat, dann ist man Gott gleich und selber ein Gott und ist erhaben über alle Mühsal und alle Schwierigkeiten dieser Erde. Das war so ungefähr diese Sache, also Selbsterlösung durch Erkenntnis, statt Erlösung durch das Blut des Lammes. Ja. Zwei völlig unvereinbare Systeme, aber die Gnosis hat sich christlich gegeben. Ja. Sie hat versucht, Christen zu verführen, und die Gnostiker haben gelehrt, Fleisch und alles Geschöpfliche ist böse und verdorben. Und es stimmt so nicht. Ja, der Mensch ist zwar durch die Sünde verdorben, aber das Geschöpfliche und Leibliche an sich ist von Gott geschaffen. Das ist nicht automatisch böse. Und der Gegensatz war, dass aller Geist gut ist. Ja. Und das hat dazu geführt, dass die einen Gnostiker Asketen wurden, die gesagt haben, ich töte mein Fleisch, ich entsage der Ehe und ich faste und ich meditiere. Und die anderen Gnostiker, die andere Schule hat gesagt, was ich in meinem Fleisch mache, ist egal. Hauptsache, ich bin erleuchtet, dann kann ich zu einer Hure eingehen, dann kann ich lügen und stehlen. Das ist für mich keine Rolle mehr. Ich bin schon Gott, ja. Ich kann machen, was ich will. Ja, also diese beiden Schulen gab es da, ja, die absolute Gesetzlosigkeit und die absolute Askese. Und beide sind gegen die Bibel gewesen. Nun, Gott geoffenbart im Fleisch, eine zentrale Aussage über Christus. Und die Gnostiker haben genau das total abgelehnt. Ja? Die Gnostiker haben ähnlich wie die Zeugen Jehovas gelehrt, Christus war nur ein geschaffenes Wesen, ein Engelwesen, ja? Oder ein geschaffener Gott. Die haben ja da die seltsamsten Vorstellungen gehabt. Erstens und zweitens, Christus ist nie im Fleisch gekommen. Ja? Also der etwas Göttliches, etwas Geistiges kann nicht im Fleisch gekommen sein, weil das Fleisch ist ja an sich böse und völlig unbrauchbar. Ja? Und deswegen, das ist ja zum Beispiel die Theorie von manchen New Agern auch, dass also praktisch zum Beispiel der Geist Christus nur dem Menschen Jesus eine Zeit lang nahe war und als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Geist Christus wieder in den Himmel verschwunden. Solches Zeug erzählen diese Okkultisten und New Ager, also heute noch. Und das geht auf diese alten gnostischen Lehren zurück, nach der eben es nicht sein kann, dass Gott Mensch wird. Ja? Dieses Geheimnis des Christus wahrer Gott und wahrer Mensch. Das wird eigentlich hier eben in diesem Vers 3,16 angesprochen und wird gesagt, das ist das Geheimnis, das die wahre Gottesfurcht, die wahre Gottesverehrung kennzeichnet. Gottseligkeit ist also besser übersetzt mit Gottesfurcht, Eusebia, die rechte Verehrung oder Furcht Gottes. Und letztlich, wer das anerkennt, Gott geoffenbart im Fleisch, der ist wahrhaft echt. Wer aber das leugnet, und das sagt auch zum Beispiel der erste Johannesbrief, und das sagen auch andere Aussagen, der ist ein Irrlehrer und er geht verloren. Ja? Das nochmal deutlich zu sehen, wenn der Herr Jesus Christus nicht wahrer Gott von Ewigkeit war, dann war er sündenbefleckt von Adam her, Teil der sündigen Menschheit, und er konnte kein makelloses Lamm sein, das für andere sterben konnte. Ja? Umgekehrt, wenn Christus nur Gott und nicht wahrer Mensch wäre, dann wäre auch seine Identifikation mit den Menschen, sein Sühnopfer als Mensch für andere Menschen ungültig gewesen. Ja? Also die Jungfrauengeburt, die Gottheit Jesu Christi, die Menschwerdung Jesu Christi, das sind die Grundelemente des echten Evangeliums. Wer das leugnet, der ist kein Christ. Absolut nicht. Ja? Der ist Vertreter einer dämonischen Falschlehre. Und da müssen wir scharf und klar sein, denn da geht es um Fundamentales. Ja? Deswegen, Gott geoffenbart im Fleisch ist diese zentrale Wahrheit, die letztlich auch die ganze Irrlehre der Gnosis widerlegt. Übrigens auch die Irrlehre der modernen Bibelkritiker, die die Nachfolger der Gnostiker sind. Ja? Die sagen ja auch, man wird letztlich erlöst durch intellektuelle Erkenntnis, nicht durch das Blut Jesu Christi. Ja? Also da gehen Linien bis in die heutige Zeit von der damaligen Gnosis. Ja? Und sie sagen ja auch, Jesus Christus war nicht Gott. Ja? Er war nur Mensch. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig, diese Textform Gott geoffenbart im Fleisch festzuhalten, die in 95% der Handschriften so steht. Nur einige wenige oberägyptische Handschriften haben da ein unbestimmtes Er, dass das offen lässt, ob das jetzt Gott war oder ein Geistwesen, ein Engel oder sonst etwas. Ja, das ist eigentlich eine der zentralen Lehraussagen über die Gottheit Jesu Christi, die wir auch so festhalten sollten. Ja, nun wird also von diesem Gott, der geoffenbart wurde im Fleisch, werden mehrere Dinge genannt, die letztlich auch ein Stück zum Zeugnis dienen für dieses Wunder, für dieses Geheimnis Gottes, dass der Herr Jesus Christus Mensch wurde und sich für uns geopfert hat. Es wird gesagt, er ist gerechtfertigt worden im Geist. Nun, das können wir vielleicht am besten so verstehen, wenn wir an die Auferstehung des Herrn Jesus Christus denken. Wir müssen ja überlegen, für die frommen Juden war der Herr letztlich als Sünder entlarvt durch seinen Tod am Kreuz. Ja? In Jesaja 53 lesen wir, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen. Ja? Die haben gesagt, da seht ihr es ja, wenn er wirklich der Messias gewesen wäre, dann wäre er jetzt nicht so elendiglich gestorben am Kreuz. Ja? Und von daher die Auferweckung in der Kraft des Heiligen Geistes war ein Zeugnis Gottes, der Messias ist unschuldig. Er war der Gerechte, er konnte nicht vom Tod festgehalten werden, weil er heilig und sündlos war und nur stellvertretend für uns Sünder gestorben ist. Ja? Also die Auferstehung in der Kraft des Heiligen Geistes, das ist, denke ich, der Sinn dieses gerechtfertigt im Geist oder durch den Geist Gottes. Römer 1,1-4 lesen wir ja, das Evangelium Gottes über seinen Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Ja, das ist also so eine ähnliche Argumentation wie hier. Die nächste Aussage ist gesehen von den Engeln. Das kann sich auf die Engel Gottes beziehen, die ja den Dienst des Herrn Jesus, auch seine Auferstehung, auch seine Himmelfahrt begleitet und bezeugt haben. Sowohl die bösen als auch die guten Engel waren Zeugen dieses Dienstes. Man kann das auch beziehen, Angeloi, Boten, heißt ja eigentlich Sendboten, Boten, Es wird an manchen Stellen im Neuen Testament auch von Menschen gesagt, von menschlichen Boten. Und so könnte man auch übersetzen, erschienen den Sendboten, das heißt also den Aposteln, die eben menschliche Zeugen der Auferstehung waren. In jedem Fall geht es um ein Zeugnis der Auferstehung und Verherrlichung des Herrn Jesus Christus. Das nächste verkündigt unter den Heiden. Ja, das war ja der Wille Gottes, dass der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus Christus verkündigt wurde überall in der Welt, unter allen Völkern, allen Sprachen. Und diese Verkündigung wurde ja in der Apostelzeit begleitet von göttlichen Wunderzeichen. Und es war auch ein Zeugnis, dass der Herr Jesus Christus wirklich der verheißene Retter war, dass jetzt diese Botschaft unter allen Völkern sich so ausbreitete unter dem sichtbaren Segen Gottes. Der nächste Punkt, geglaubt in der Welt oder gläubig angenommen in der Welt, ist im Grunde ein Wunder und auch ein Zeugnis Gottes, dass diese Verkündigung des gekreuzigten und auferstandenen Herrn Frucht brachte, mitten in der verfinsterten und gottfeindlichen Welt, dass da Einzelne gab, die diesem Wort des Evangeliums glaubten und die mit ihrem verwandelten Leben auch Zeugnis abgelegt haben von der Rettermacht und Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Und dieser Glaube war ein Werk Gottes letztlich. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Der Herr in der Herrlichkeit, der Glaube an den unsichtbaren Herrn. Und auch das war ein Zeugnis für den Herrn Jesus Christus. Und als letztes Zeugnis die Aufnahme in die Herrlichkeit, die Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus. Der Herr, als der ewige Sohn, kam aus der himmlischen Herrlichkeit auf die Erde. Er hat sich selbst entäußert und erniedrigt, Philipper 2. Und es war notwendig in der Vollendung seines Werkes, dass er wieder aufgenommen wurde in die himmlische Herrlichkeit. Das ist sozusagen der Schlussstein dieses Werkes des Herrn, von dem der Herr selber gesagt hat, Johannes 17, Vers 15, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja? Damit schließt sich dieser Kreis und das ist auch dieses letzte Zeugnis über den Herrn Jesus Christus, Gott geoffenbart im Fleisch, der in den Himmel aufgenommen wurde, bis er wiederkommen wird von dort, um seine Königsherrschaft aufzurichten. Ja, also dieses Geheimnis der Gottesfurcht wird uns hier eindringlich vor Augen gestellt, dass wir den Herrn Jesus Christus bekennen, so wie ihn die Bibel uns geoffenbart hat, als wahrer Gott und wahrer Mensch, als das vollkommene Sühnopfer, als den großen hohen Priester, dass wir diese kostbaren Wahrheiten wirklich festhalten. Dort, wo verdorbene Menschen diese Wahrheiten verfälschen und antasten und herabwürdigen wollen, das ist eine ganz, ganz wichtige geistliche Aufgabe, gerade auch in der heutigen Zeit. Und deswegen wollen wir noch zum Abschluss, das schließt sich ja direkt an, auch wenn da ein neues Kapitel beginnt, eben lesen, was der Kontrast dazu ist. Kapitel 4, Vers 1, folgende. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Ja, also hier wird deutlich gemacht, eben diese Abgrenzung gegen die Irrlehre, es wird in späteren Zeiten, das heißt in der nachapostolischen Zeit, nicht in der Endzeit, sondern schon vorher, es wird dahin kommen, dass etliche, die sich zum Glauben bekannten, vom Glauben abfallen werden. Das heißt, sich bewusst abkehren von dem biblischen Christuszeugnis, vom Glauben, das heißt dem Glaubensgut. Das ist die erste Bedeutung hier, ja. Also das, was geglaubt wird, das, was Gott geoffenbart hat im Wort und dann eben auch von der Glaubenshaltung, vom persönlichen Glauben abwenden werden, bewusst abtrünnig werden vom Herrn Jesus und die sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden. Also das heißt, Auch hier wieder, wie in Apostelgeschichte 20, ein ganz klares Zeugnis, die Verführung wird einbrechen, wird in die Gemeinden einbrechen. Und es wird Menschen geben, die sich dieser Verführung öffnen werden. Dieser Abfall ist noch nicht der endgültige Abfall. Ja, es gibt ja einen großen Abfall, 2. Thessalonicher 2, der kommen wird, wenn der Antichristus offenbar wird, ja, wenn dann die Namenschristenheit sich vollends bewusst lossagt von allem Rest gut an christlichem Glauben. Aber dieser Abfall vom biblisch-apostolischen Glauben begann schon eigentlich in der Apostelzeit und nach der Apostelzeit wurde er ganz besonders stark. Und wir haben ja in den folgenden Versen ganz deutliche Anspielungen auf die katholischen Irrlehren, die sich ja schon im 2. Jahrhundert ausgebreitet haben. Dass nämlich die Ehe als etwas Minderwertiges angesehen wurde und man gesagt hat, wer wirklich besonders geistlich sein will und besondere Vollmacht haben will, der muss sich von der Ehe enthalten. Ja, das war auch so ein Teil dieses gnostischen Gutes, sozusagen, wenn ich mein Fleisch abtöte, dann bin ich in der Lage, einen höheren geistlichen Zustand zu erreichen. Das ist das, was die Yogis im Hinduismus auch praktizieren. Ja? Und es ist teuflische Irreführung. Und genauso eben auch diese anderen Dinge, dass man bestimmte Speisen nicht essen darf, ja? Auch das hat sich in der katholischen Kirche ja bewahrheitet und umgesetzt. Also wir finden hier eine Ankündigung der Entartung der apostolischen Gemeinde zur katholischen Kirche. Und das begann ja bereits mit dem Ende der letzten Apostel. Also 96 ist wahrscheinlich der Apostel Johannes gestorben. Und im 2. Jahrhundert, schon 150, 160, finden wir ernste Irrlehren in der katholischen Kirche unter den sogenannten Kirchenvätern, dass dann der Glaube aufkommt, dass die Knochen von Heiligen Wunderheilungen vollbringen können oder eben der Glaube auch an Kleriker, die eben berufen sind, über das Kirchenvolk zu herrschen und die eine besondere Vollmacht bekommen sollten. Diese ganzen Lehren der katholischen Kirche entwickelten sich bereits im 2. Jahrhundert, unmittelbar nach der Apostelzeit und letztlich bis zum 4. Jahrhundert, wo dann die Staatskirche aus der katholischen Kirche wurde, war diese Entartung weitgehend abgeschlossen. Ja. Und das wurde hier vorhergesagt und es wird auch deutlich gesagt und es ist auch wichtig für unsere heutige Zeit, woher kommen denn diese Verführungen? Wisst ihr, viele heute denken menschlich und sagen, naja gut, das sind halt ein bisschen durchgedrehte Christen, die haben ein bisschen seltsame Vorstellungen von diesem oder jenem, so wird auch die charismatische Bewegung oft erklärt, naja, die sind halt ein bisschen enthusiastisch und ein bisschen überschwänglich, ja. Aber die Bibel zeigt hier ganz klar, hinter Irrlehren und Verführungen stehen Dämonen. Es stehen finstere, betrügerische Geister dahinter. Das erklärt übrigens auch die Macht und den Einfluss, den solche Verführer haben. Ja? Dass sie die Leute nämlich wie verzaubern, wie es auch im Galaterbrief heißt. Ja? Sodass sie blind diesen Führern und Gurus folgen. Ja, also wir greifen völlig zu kurz, wenn wir das nur auf der menschlichen Ebene sehen. Hier zeigt die Bibel, es sind irreführende Geister. Das steckt hinter der katholischen Kirche, stecken Dämonen, Mächte. Das erklärt auch die Macht dieser Kirche. Hinter der ökumenischen Bewegung stecken Mächte. Letztlich auch hinter der Gemeindewachstumsbewegung, hinter den modernen Verführungsbewegungen stehen finstere, verführerische Geistesmächte. Und die Lehren, die da verbreitet werden, sind zu einem großen Teil Lehren der Dämonen. Also von finsteren, betrügerischen Geistern ausgedachte Lehren. Ja? Das ist auch interessant. Die Charismatiker zum Beispiel, die sagen sehr oft, ich habe das durch Offenbarungserkenntnis empfangen. Der Herr hat mir das offenbart. Ja? Und es war nicht der Herr, das ist im Widerspruch zur Bibel, sondern es waren finstere Geister, die ihm so etwas offenbart haben. Ja? Und so finden wir dieses Werk geistlich auf der unsichtbaren Ebene, betrügerische Geister. Und jetzt kommt die sichtbare Ebene, Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Also es gibt menschliche Werkzeuge, ja, von denen im 2. Timotheusbrief gesagt wird, sie verführen andere, sie werden selber verführt. Ja. Aber letztlich steckt der Feind hinter dieser ganzen Verführung. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir sehen, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Wir haben auch, was die Endzeitverführung angeht, einen geistlichen Kampf zu kämpfen gegen Mächte der Finsternis, die letztlich die Wahrheit Gottes verbiegen und eintrüben und zerstören wollen. Und da gilt es auch, einen geistlichen Kampf zu führen. Ich möchte zum Abschluss noch aus Epheser 6 einige Verse lesen, die uns daran erinnern, worum es da geht. Ab Vers 10 lesen wir dort: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ja, also das gilt auch für diese Kämpfe gegen die Endzeitverführungen, in die die heutige Gemeinde hineingestellt ist, in der sie gerufen ist, die Wahrheit Gottes zu verteidigen. Dazu brauchen wir die ganze Waffenrüstung, insbesondere auch das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, ja, dass wir das auch richtig lehren und auslegen. Da werden wir das nächste Mal drauf kommen. Und hier sind auch die Ältesten in ganz besonderer Weise gefragt, gegen diese Verführung klar zu stehen und die Gemeinden vor diesen Tendenzen zu schützen. Dazu gibt eben auch dieser 1. Timotheusbrief Zurüstung und Ermutigung. Und damit möchte ich auch schließen und hoffe, dass wir selber auch etwas mitnehmen durften von dieser Ermahnung, von dieser aufrüttelnden Hinweis auf die Wahrheit Gottes, für die es zu kämpfen gilt. Möge der Herr uns da segnen und stärken. Amen.